Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Es ist die wahrscheinlich schönste Stunde der Woche, denn man darf an dieser Stelle endlich wieder von Österreichs NFL Aushängeschild himself hören. Es ist Bernhard Zajkowicz und Bernhard, eine picke, packe, volle Folge mit ganz viel Rückblick, Vorschau und was es sonst noch so gibt. Erst einmal schön, dich wie immer in der Winter Day Football O'Clock Leitung begrüßen zu dürfen.
Ja, servus, ich freue mich auf die Folge.
Es wird eine besondere Folge werden, weil es jetzt schon unsere Super Bowl Woche oder Super Bowl Folge ist. Warum das so ist und wir kommende Woche nicht noch was on top liefern, das werden wir im Laufe dieser Episode erklären und wir werden uns, Spoiler Alert, dann auch nach Super Bowl 58 ein klein wenig mehr Zeit lassen, um alles Revue passieren zu lassen, alles auch zu digesten, zu verdauen, wie es im Neudeutschen heißt. Deswegen ändert sich ab jetzt unser Erscheinungsrhythmus ein klein wenig. Aber wenn wir gerade bei Rhythmus sind und du jetzt doch schon die dritte Woche in der Cardinals Offseason auch weilst, wie sieht aktuell dein Tagesablauf aus? Ist wirklich tiefe Offseason, ohne dass du was tust, oder ist eh immer was zu tun?
Also, weil wie jetzt, ohne was zu tun, tiefe Offseason?
Ohne Workouts, ohne dergleichen.
Ach so. Nö, also diese tiefe Offseason ist schon vorbei. Also die ersten 2 Wochen quasi habe ich mir quasi freigenommen. Einfach um den Kopf frei zu kriegen, mal was anderes zu machen. Aber seit letzter Woche bin ich wieder in der Facility und zu liften und laufen. Da bin ich jetzt gerade in der zweiten Woche angekommen. Aber ich habe immer noch recht viel Freizeit, was auch in Ordnung ist. Aber ich bin schon wieder am Trainieren.
Nur, dass es die Hörerinnen und Hörer da draußen nochmal ein wenig vergegenwärtigen können. Saison endet, das ist lange und anstrengend. 2 Wochen, die man sich dann gönnt, um dann erst recht danach gleich wieder zu arbeiten. Hört sich extrem hart an, auch wenn du natürlich noch vorausgeschickt hast oder nachgereicht hast. Es ist schon noch viel Freizeit mit dabei, aber trotzdem stelle ich mir das relativ anstrengend vor. Und dann hast du aber trotzdem eben auch Zeit gehabt, vergangene Woche bei einem Podcast zu gastieren. Und ja, das passiert relativ selten, dass an dieser Stelle für Konkurrenzprodukte auch Werbung gemacht wird. Aber das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Du warst bei Tyler Drake. Das ist einer der Beatwriter, Beatreporter für die Arizona Cardinals. Und bei Lauren Covo zu Gast im Cardinals Corner Podcast, die natürlich mit sehr amerikanischem Fokus, wie sie dich befragt haben und was für sie alles spannend ist, war dann auch wiederum für mich interessant zu hören. Habe es auch großartig gefunden, dass du ihnen die Stelze näher gebracht hast und sie nicht so recht wussten, wovon du dann tatsächlich sprichst. Ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert, das Gespräch. Wie ging es da bei der Aufzeichnung? Was ist angenehmer, das hier oder das dort?
Weniger nervös bin ich auf jeden Fall hier, weil es halt auf Deutsch ist und das alles. Und ich meine, wir machen das jetzt schon ein paar Wochen lang. Deshalb ist halt irgendwie schon, routinemäßiger. Aber ich habe mich eh auch drauf gefreut, mit denen zu machen. Und ich fand eigentlich dann, dass es ganz gut gegangen ist mit dem Englisch und so. Und es ist dann auch ein bisschen was anderes eben, wenn man neben ihnen sitzt und so. Aber es war auf jeden Fall sehr cool. Die Stelze, keine Ahnung, das ist immer so eine Frage, so auf was freust du dich ultra, wenn du nach Hause kommst oder so. Deshalb habe ich halt so gemeint, ja, wenn du mal rüberkommst, dann gehen wir eine Stelze essen. Und das Witzige ist, bin ich da drauf gekommen, weil ich kenne halt keine Übersetzung für Stelze. Und dann nach dem Podcast habe ich das halt gegoogelt und dann ist irgendwie Pigtail oder so rausgekommen, was sich schon mal ganz falsch anhört, weil es eben kein Schwanz vom Schwein ist. Deshalb Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt eine Übersetzung gibt oder nicht, aber ja, ich habe Bilder dann gezeigt.
Es ist ja dann auch schon innerhalb Österreichs unterschiedlich und für vor allem die deutschen Freunde, die jetzt hier auch zuhören, du kommst ganz aus dem Osten Österreichs, ich residiere ganz im Westen, bei dir ist es die Stelze, hierzulande wäre es eher Schweinshaxen, also dann schon auch wieder so süddeutsch, bayerisch beeinflusst, also würde mich tatsächlich auch interessieren und hätte auch keine Ahnung gehabt, was es im Englischen dann hochoffiziell ist, aber vielleicht können uns ja da Hörerinnen und Hörer aushelfen. In jedem Fall ist diese Folge wieder ein klein wenig anders aufgebaut, als das die vergangenen waren. Wir sprechen nicht mehr explizit über die Arizona Cardinals. Dort ist eben noch tiefe Offseason. Worüber wir sprechen gleich zu Beginn, das sind die beiden Championship Games. Und im zweiten Teil reden wir dann über Super Bowl 58. Ein paar Matchups, die dir ins Auge stechen, nämlich jetzt schon. Und dann auch über unsere jeweiligen Erfahrungen während einer Super Bowl Woche. Wer das jeweils direkt accessen mag, einfach in die Shownotes dieses Podcasts gehen und dort mit dem Timecode direkt dorthin springen. Aber würde meinen, wir legen gleich mal los, nämlich mit den beiden Spielen, die gestern stattgefunden haben.
Die Championship Games.
In der AFC und in der NFC sind in den Championship Games die Entscheidungen gefallen. Super Bowl 58 steht fest im ersten Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs, haben sich letztgenannte durchgesetzt im NFC Championship Game zwischen den San Francisco 49ers und den Detroit Lions. Dort dann das Heimteam. Entsprechend ist Super Bowl 58 Chiefs gegen die 49ers. Und beginnen wir erstmal so. Wie hast du dir die Spiele zu Gemüte geführt?
Hier daheim das erste, eben das Kansas City Baltimore. Das zweite waren wir dann draußen ein bisschen was essen und trinken nebenher. Also ja, ganz entspannt.
Möchte nicht allzu tief auf alle Spiele und alles, was passiert ist, eingehen. Dafür gibt es andere Formate, die das wahrscheinlich besser und umfangreicher machen, sondern immer nur so paar Episoden aus den Spielen rausnehmen. Und das allererste, was ich mir bei Chiefs gegen Ravens noch während der Partie gedacht habe, war, wir müssen über Travis Kelce sprechen. Und diese unfassbare Performance und das dann doch schon im Herbst der Karriere mit seinen 11 Targets, mit seinen 11 Catches, mit den 116 Yards, mit dem Touchdown. Und dann teilweise auch die Art und Weise der Catches. Also gerade der Touchdown-Catch jetzt nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen Kyle Hamilton. Das war schon allererste Sahne. Du als Positionskollege, wie hast du diesen Vintage-Cassie-Auftritt verfolgt und gesehen?
Ich meine, vielleicht drückt mich da gerade meine mein Hirn, aber ist es nicht irgendwie jedes Jahr so und jeder tut dann immer so überrascht von Travis Kelce, aber sobald die in die Playoffs kommen, kriegt er einfach viel mehr Bälle als sonst und er spielt irgendwie auch einfach viel besser und macht ein 100-Yard-Game nach dem anderen 100-Yard-Game und dann ist jeder auf einmal wieder so, boah, Travis Kelce unaufhaltbar und dabei macht er das seit Jahren. Und es ist ja auch nicht so, dass der unter der Saison schlecht spielt, das heißt, es ist auch irgendwie zu erwarten, würde ich meinen. Aber irgendwie schafft er es Jahr für Jahr in den Momenten, wo es wirklich drauf ankommt. Und sie haben so eine Performance auf jeden Fall von ihm gebraucht. Weil Baltimore einfach ein richtig starkes Team war, glaube ich, immer noch. Obwohl ich mit beiden meinen Tipps falsch gelegen bin eigentlich. San Fran ist ja richtig. Aber haben sie auf jeden Fall gebraucht, die Performance von ihm. Und er zeigt halt immer wieder, dass er noch lange nicht zu alt ist oder dass er es einfach noch drauf hat und genau in den Spielen muss er es halt machen und um ehrlich zu sein, genau das war der Unterschied, warum die Chiefs gewonnen haben und die Ravens nicht. Die Ravens hatten einige Situationen, wo es halt eine richtige und eine falsche Möglichkeit gab und sie haben halt die falsche gemacht und ich meine zum Beispiel Flowers da, richtig nicer Catch und dann auf der 1-Yard-Linie reachte. Wir wurden gedrillt das ganze Jahr, don't reach, wenn es kein gotta have it ist. Ein gotta have it ist Vierter und so viel, dann kannst du reachen fürs First Down oder letztes Play vom Spiel, dann kannst du natürlich reachen, um über die Goal-Line zu kommen. Aber es ist einfach so oft, und ich habe es davor auch nicht geglaubt, aber er hat uns jede Woche circa 3-4 Clips gezeigt, wo Leute reachen in die Endzone mit einer oder zwei Händen, und dann kommt immer noch ein Defender daher, der halt versucht, den Ball einfach rauszuschlagen, weil er genau weiß, tacklen ist eh schon egal, ob ich dich jetzt tackle oder nicht. Ganz egal, ich schlage einfach auf deine Hand oder auf den Ball, und wenn der sich nur ein bisschen bewegt und der durch die Endzone bounced, dann ist Touchback und die anderen haben den Ball. Und ja, das genau das passiert, und ja, Travis Kelce hat das einfach easy runtergespielt, Veteran der er ist, und ja, gutes Spiel.
Was ich von dir als Tight End Kollege wissen möchte, ist, welcher Aspekt seines Spiels für dich der herausragendste ist. Also ich schaue mir das an und denke mir, es ist unfassbar, was er für ein Gefühl für die Zone hat. Also einfach, wo er sitzen bleibt, wo er sich positioniert, wie er sich quasi eindreht, dass dann auch so, wie der Ball serviert wird, der Defensive Back in jedem Fall einen weiteren Weg zu gehen hat. Ist es genau sowas, oder blickst du bei ihm auf was ganz anderes? Ist dir aus die, oder wird dir aus dieser Partie was ganz anderes hängen bleiben?
Nein, das stimmt auf jeden Fall. Und deshalb schaut es auch oft so leicht aus, was er macht, weil viele Leute denken sich dann, der ist irgendwie jedes Mal so weit offen und keiner deckt den, und sollten die nicht wissen, dass der gut ist, deckt's den mal. Wenn er so ein Coverage kriegt, dann hat er einfach so ein gutes Gespür, so wie du sagst, Leute zu manipulieren, weil die haben ja auch alle ihre Regeln, und dann manipuliert er ihre Augen genau so, dass sie denken, ah, den cover ich nicht, weil er nach außen läuft, angenommen, und dann kommt er doch und läuft seinen 10 in, und auf einmal ist er wide open, und Patrick Mahomes spielt natürlich seinen Teil dazu auch mit, indem er die Linebacker wahrscheinlich mit den Augen auch wegbewegt, weil er genau weiß, dass der Travis eben offen sein wird, weil er genau weiß, wie er die Route laufen muss, und ich glaube, diese zwei Sachen spielen auf jeden Fall eine Rolle, dass der Mahomes ihm so stark vertraut in solchen Situationen und dass der Kelce das auch einfach richtig gut macht bei so Zonen, und bei Man-Coverage ist er vielleicht sogar noch besser, weil er genau Leverage versteht von den DBs, und eine wunderschöne Route hat er gehabt, da hat er so eine Crossing Route gefaked, also er läuft so auf 10, 15 Yards, fast quer übers Feld, und dann gibt er den Fuß in den Boden, schmeißt den DB mit einer Hand so vorbei und bricht raus zur Sideline, und der Ball kommt halt dann zu ihm, und das sind halt genauso Routen, wo man so ein bisschen ein Schauspieler sein muss, weil man ja will, dass der DB denkt, ah, okay, da läuft jetzt da rüber, und dann läuft er eben doch nicht rüber. Also es ist keine Route, wo man irgendwie schneller sein muss oder explosiver sein muss als der andere, sondern wo man eine Route verkauft, um dann die andere offen zu sein quasi. Und sowas macht er auch richtig gut. Also ich bin mir sicher, wenn man irgendwelche DBs fragt, dann ich glaube, was der Travis richtig gut macht, ist, dass man nie weiß, wo er wirklich hin will, weil er so ein bisschen unorthodox seine Routen läuft. Und ja, also richtig gutes Spielverständnis, Awareness und sehr einzigartig, wie er seine Routen läuft.
Und so ganz nebenbei noch einen All-Time-Rekord eingesackelt, die meisten Playoff-Receptions für egal welche Position, hat den legendären Jerry Rice überholt, der auch, glaube noch sechs oder sieben Spiele mehr benötigt hat, um auf die 150 plus zu kommen. Das ist schon alles extremst beeindruckend. Weniger beeindruckend natürlich auch das, was von der Saison der Baltimore Ravens überbleiben wird. Letzte Woche gegen die Houston Texans, dann vor allem eine dominante zweite Halbzeit. Diese historische Defense, an der sicher nicht gelegen ist, der MVP der MVP-Favorit auf der Quarterback-Position, diesen tief besetzten Wide Receiver Room, Mark Andrews, der pünktlich zum Championship Game zurückkehrt, ein dominantes Laufspiel, das nicht angezapft worden ist. Gab es so einen Punkt in der Partie, wo dir klar war, holy shit, das wird ein Fiasko für Baltimore?
Den Punkt gab es auf jeden Fall. Ich hatte ihn fast in der ersten Halbzeit, weil halt in der ersten Halbzeit irgendwie nichts gelaufen ist. Da war ich so, was soll das, weißt du? Aber ich habe immer noch dran geglaubt, dass die einfach eine richtig gute Mannschaft sind. Und irgendwie letzte oder vorletzte Woche sind sie auch so langsam rausgestartet und haben das Spiel dann quasi noch gedreht. Deshalb war ich nicht wirklich besorgt oder irgendwas. Aber ich habe mir schon gedacht, so, okay, irgendwie läuft das nicht so. Und die Chiefs haben halt einfach einen guten Plan gehabt als Defense. Weil wenn man die Matchups anschaut, Defense gegen Baltimore Offense, dann ist halt einfach Baltimore einfach das bessere Team am Platz. Aber die hatten einfach einen guten Plan anscheinend. Aber wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, jetzt ist es vorbei, war es, die zwei Sachen, da passiert sind eben mit dem Fumble, was ich gerade vorher erklärt habe, und dann noch die Interception hinterher. Ich glaube, es war der darauf folgende Drive von den Ravens. Und das war halt irgendwie, als ich zugeschaut habe, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, vergiss, also das wird jetzt irgendwie nichts mehr. Ich meine, rein theoretisch hätte es eh immer noch klappen können und all das, aber da haben sie sich selber halt einfach das Genick gebrochen. Da ist dann auch schwer, Momentum wieder aufzubauen und zu sagen, na, ich meine, es war knapp die ganze Zeit, deshalb haben sie wahrscheinlich eh dran geglaubt, aber in dem Moment dachte ich mir, jetzt habt ihr es weggehauen.
Den Playoff-Joker, den hatte Lamar Jackson eigentlich schon vorher über. 4 Playoff-Spiele, die er vor dieser Saison absolviert hatte, nur ein einziger Sieg, jetzt steht die Bilanz bei 2-4. Wie berechtigt ist das aus deiner Sicht, sowas am QB festzumachen?
Ja, na klar. Ich meine, immer wenn gute Sachen passieren mit dem Team, dann ist der Quarterback der Leader und der gepriesen wird. Und so muss es dann natürlich auch sein, wenn die Mannschaft nicht gut spielt. Ich denke, das ist nur fair, ob er Lamar Jackson ein Playoff-Joker ist, weil er halt das nicht so hinkriegt bis jetzt. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber das ist quasi, was bis jetzt auf seinem Resümee steht. Also ist es bis jetzt so. Es tut mir einfach nur leid für ihn, weil wahrscheinlich das erste Mal ist immer das Schwerste. Und wenn man dann einmal in der Super Bowl war, und egal ob man die gewinnt oder nicht, aber man weiß, was es braucht und man hat das einfach mal alles erlebt. Und so wie es jetzt ist, weißt du, jetzt hat es wieder so ganz knapp nicht funktioniert und nächstes Jahr ist dann kann immer alles sich ändern, aber ich hätte es ihm auf jeden Fall sehr gegönnt. Ich glaube nicht, dass er einfach gechoked hat oder was auch immer. Weiß nicht. Ich hätte gerne gesehen, dass die einfach ein bisschen mehr aufs Laufspiel setzen. Und ich meine, er ist keine Ahnung, ich glaube, sie haben sich ein bisschen schwer gemacht, weil sie ihm quasi, ich schaue gerade auf die Stats, 37 Attempts, hatte er ist nur 8-mal gelaufen. Generell hatten sie 16 Rushing Attempts. Und das ist dann, denke ich, doch ein bisschen wenig, obwohl man so ein dominantes Team ist. Und weiß ich nicht, ob das der Fehler war, aber ich hätte mir gern gewünscht, dass die Ravens ein bisschen mehr länger entspannt bleiben und weniger in dieses, oh shit, wir sind hinten, wir müssen jetzt unbedingt den Ball werfen und wir brauchen Explosive Plays, die sie dann eh auch hatten, hatten dann halt auch kostbare Fehler.
Und damit eine spannende Offseason bei den Baltimore Ravens, und das ist schon angesprochen, dieses auch over the hump dann vielleicht mal kommen, wo man dann auch wieder sieht, wie viel wirklich passen muss, um ins Endspiel einzuziehen. Und mit Jackson und Josh Allen gibt es halt eben jetzt auch zwei Quarterbacks, die lange, lange Nachdenkphasen in der Offseason haben werden. Vielleicht gründen sie am besten gemeinsam eine kleine Selbsthilfegruppe, in der könnte dann entsprechend auch Jared Goff sein, auch wenn der natürlich schon Erfahrungen hatte, wie es ist, mit einem Team in das Endspiel auch einzuziehen. Das bringt uns zu Detroit gegen San Francisco. Und da möchte ich eigentlich schon ganz spät in die erste Halbzeit springen. Eine Halbzeit, in der den Lions de facto alles aufgeht, was man sich vorgenommen hat. Man dominiert am Boden. Egal wie lang die Third Downs waren, sie werden gefühlt alle konvertiert und du bist mit 21-7 in Führung und dann hast du dieses 4. und 3 an der 3 mit weniger als einer Minute zu gehen und sie entscheiden sich fürs Field Goal. Und das Paradoxe ist, später hat man sich dann jeweils fürs Ausspielen entschieden und gegen die Field Goals, aber in Halbzeit 1, das war so für mich einer der neuralgischen Punkte, kurz vor dem Gang in die Kabine, eben nicht. Wie sehr hättest du in dieser Situation als Offense-Spieler und mit all dem, was du in der Offense gesehen hast, auch beim Head Coach nochmal logiert und gesagt, hey Coach, komm, lass uns das ausspielen. Lass uns auf 28-7 gehen und nicht auf 24-7. Ist immer noch ein Three-Score-Game, weißt du schon. Aber gefühlt für mich hätte der 4. Touchdown den Deckel so gut wie drauf gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie sehr hättest du als Spieler in dieser Situation auch gesagt, hey Coach, bitte, bitte, wir clicken on all cylinders, lass uns bitte ausspielen.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil er verrücktere Sachen in der Saison gemacht hat und irgendwie war das schon so ein bisschen das die Eigenmarke oder das Erkennungsmerkmal der Lions irgendwie in der Offense, dass sie einfach fette Eier haben und einfach solche Sachen auch mal probieren. Und ja, ich bin eigentlich deiner Meinung, dass wenn man den Fuß am Gaspedal hat und es funktioniert, dann sollte man auf jeden Fall draufbleiben, solange es geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann kann man ja anders überlegen. Aber ich glaube, ich hätte es auch gemacht. Und ich weiß nicht, ob die Spieler da ein bisschen überrascht davon waren oder ob das Geplante war. So wie es halt, kann ja sein, dass die darüber geredet haben davor und gesagt haben, na, wenn wir schon so weit führen, dann kicken wir den einfach. Warum sollten wir extra Risiko einnehmen? Was ich aber interessant fand, ich weiß nicht, ob das nur ich gesehen habe und mir das ein bisschen einbilde gerade, aber im 4. Viertel dann eben, als sie dafür gehen mussten, oder nicht mussten, aber da war es dann mehr so, okay, ja, jetzt müssen wir eigentlich gehen, da war eben auch die Entscheidung, geht man oder kickt man das Field Goal, weil ich glaube, man hätte auch das Field Goal kicken können und dann Onside oder irgendwie so. Und Campbell wurde gefilmt und er zeigt halt so, nein, ihr müsst draußen bleiben, Und das fand ich auch so komisch, so irgendwie so, ja, logischerweise bleiben wir da jetzt draußen, wir sind die Lions, wir spielen jeden 4. Versuch raus und noch dazu in so einer Situation. Aber da in dem Moment war es irgendwie so anscheinend so eine Frage, so, spielen wir den jetzt aus oder nicht? Deshalb, ja, vielleicht hat die Entscheidung in der ersten Halbzeit die Spieler dann auch ein bisschen so zum Nachdenken gebracht, ich weiß nicht genau. Aber ja, um die Frage zu beantworten. Ich glaube schon, dass ich als Spieler gerne ausgespielt hätte in der Situation, weil normalerweise bei 4. Versuchs ist immer so abnormal viel Druck, so weil das entweder ist das Spiel on the line oder es muss halt jetzt einfach passieren. Natürlich bei einem 4. und 2 vor der ersten Halbzeit muss auch passieren, aber der Druck, denke ich, war in dem Moment einfach nicht so hoch, weil sie abnormal geführt haben und eigentlich wäre es jetzt mehr egal. Weil ich meine, wenn er das Field Goal verkickt, dann ist es so, wie wenn wir das nicht geschafft hätten. Deshalb hätte ich auf jeden Fall gewünscht, dass man das ausspielt als Spieler.
Das hat dann auch noch alles recht lange ganz okay ausgesehen. Aber irgendwann, auch als ich die Partie dann weiterverfolgt habe, habe ich das Gefühl gehabt, oh Mann, da ist jetzt was ins Kippen geraten. Gab es diesen Punkt auch bei dir, wo du gedacht hast, oh weh, das läuft nicht so, wie die Lions sich das in Halbzeit 2 vorgestellt haben?
Ja, nicht so deutlich wie bei dem Ravens-Spiel, um ehrlich zu sein. Es waren dann halt irgendwie so, ich glaube bei 2 Third Downs war dann ein Drop dabei von Reynolds einmal und beim 2. Mal weiß ich nicht mehr wer, aber es waren dann halt ein paar so Drops dabei und so Schlampigkeiten irgendwie, aber es war nicht so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, da funktioniert gerade gar nichts. Natürlich hat man gespürt, dass die 49ers halt jetzt einfach klar die Oberhand haben, aber es war nicht so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ja, jetzt verlieren die das da sofort. Sondern es waren irgendwie so kleine Fehler, dann eben so Schlampigkeiten und sie haben sich dann eh wieder da fangen, aber halt leider einfach zu spät. Aber nein, so einen klaren Punkt gab es für mich nicht. Ich glaube, es war mehr so Schleichen und so viele kleine Fehler irgendwie.
Und trotzdem die eine Szene, die wir wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen täglich um die Ohren geknallt bekommen werden, ist dieser tiefe Pass von Purdy, der dem Defensive Back der Lions, Kendall Vildor, genau ins Gesichtsgitter knallt. Und dann schafft es Brandon Ayuk irgendwie geistesgegenwärtig immer noch den Catch zu machen. Einerseits mal, wie er das tat. Und es gibt so oft diese Floskel namens Awareness ist so wichtig und Fokus behalten und dergleichen. Und das muss eine der beeindruckendsten Leistungen in dieser Hinsicht auch sein. Beschreib den Catch erstmal aus deiner Perspektive und ob er vielleicht wirklich so spektakulär war, wie ich das jetzt interpretieren würde. Und dann vielleicht auch diese Awareness. Wie sehr kann man das auch trainieren, Fokus behalten und genau solche Plays in solchen Momenten machen?
Ja, nein, also es ist auf jeden Fall ein richtig kranker Catch. Aber auch wieder so eine Situation, wo man sich so denkt, okay, wenn der Ball jetzt nicht gerade nach oben springt, sondern in irgendeine andere Richtung, dann hat er den wahrscheinlich nicht und wer weiß, wie dann das Spiel ausgeht. Aber der Catch selber, ich meine, es ist alleine schon schwer, so einen tiefen Ball, weil du musst dir vorstellen, du sprintest so schnell du kannst, wenn der Ball in den Lauf halt kommt, wenn er gut geworfen ist, dann sprintest du so schnell du kannst. Du weißt, dass da irgendwo ein Defender ist und der Ball ist ja recht weit oben und umso weiter der dann runterkommt, umso schneller quasi wird er. Und wenn er dann an deinem Kopf vorbeigeht, weil er über die Schulter geworfen wird, dann müsstest du eigentlich sehr schnell die Augen mitbewegen, wenn du die Augen am Ball behalten willst. Deshalb ist es meistens ein bisschen so eine Mischung aus, ich bringe meine Augen zwar mit dem Ball, aber die sind halt nicht so schnell. Deshalb ist es so, okay, da ist er noch, man sieht ihn noch, aber wenn er dann gerade die Hand berührt, dann schaut man eigentlich meistens nicht auf den Ball, sondern das Gehirn trackt das halt irgendwie so und man fängt den Ball dann halt. Und deshalb in der Situation, der hat ja nie den Ball berührt eigentlich, sondern der ist halt eben genau auf den Defender. Das heißt, er musste den Ball zuerst tracken und dann im Full Speed nochmal tracken, weil er gebounced ist. Also es ist schon sehr, sehr schwer, aber ich denke, also Awareness auf der einen Seite, Fokus behalten, eben den Ball tracken und dann eben Reaktionszeit, weil das ist halt wahrscheinlich, ja, ich meine, natürlich denkst du eh nicht nach in der Situation, aber das ist wahrscheinlich das Schwere, dass man das so schnell checkt, im Full Sprint den Körper genauso dreht und dann halt auch noch die Ruhe hat, obwohl alles gerade so hektisch ist, mit den Händen nicht einfach nur hinzugreifen, sondern den halt normal zu fangen, so als würde man normal joggen oder stehen. Also ja, auf jeden Fall ein Highlight-Play.
Nachdem die nächsten beiden Wochen jetzt sehr viel von den Siegern der Championship Games dominiert sein werden, möchte ich noch eine Frage zu den Verlierern anbringen. Und da haben wir dann im Nachhinein gedacht, also Kyle Hamilton, out of his mind, und Penei Sewell, der an dieser Stelle vor ein paar Wochen von Max Pircher schon als bester Offensive Tackle der Liga tituliert worden ist bei den Lions. Die waren in ihren jeweiligen Units mit ihren Plays all over the field. Was war für dich der beeindruckendere Losing Effort? Das, was Hamilton als Safety, Nickelback, Cornerback bei den Ravens vorexerziert hat, oder das, was Penei Sewell als Right Tackle bei den Lions alles gemacht hat?
Ja, das ist halt, ist wahrscheinlich was gefällt einem mehr an Football. Ich meine, Hamilton hat in den Playoffs komplett aufgedreht mit Turnovers und einfach Game-Breaking-Plays. Und ich meine, ich würde mal behaupten, dass solche Turnovers kreieren ein Spiel mehr beeinflussen als ein richtig guter Block von einem O-Liner. Natürlich, wenn dieser O-Liner nicht jedes Play da ist, dann ja, ist halt blöd. Ich weiß, ist schwer zu sagen. Also ich glaube auf jeden Fall, mehr Game-Breaker Dings ist wahrscheinlich der Hamilton, aber zum Zuschauen ist der Sur natürlich immer, wenn der pullt, weißt du, dass da gleich einer am Boden liegt und der kommt einfach mit so einer Aggressivität um die Ecke, dass das wahrscheinlich bei den Gegnern auslöst, ich will eigentlich nicht diesen Block annehmen. Also beide auf jeden Fall respektabel und keine Ahnung, ich glaube unentschieden.
Schön diplomatisch aus der Affäre gezogen. Das wird da im zweiten Teil dieses Podcasts, unserer Super Bowl-Ausgabe vom Winter Day Football O'Clock, in jedem Fall nicht erspart bleiben, oder das wird nicht der Ausweg sein. Wir reden jetzt natürlich über das Big Game in Las Vegas.
Super Bowl 58.
Heute Dienstag erscheint wie immer Winter Day Football O'Clock. Dann sind es noch 12 Tage an der Zahl bis in Las Vegas Super Bowl 58 steigen wird. Und ich habe dich in der Vorbereitung auf diese Episode gebeten, Matchups mal zu analysieren, dir zu vergegenwärtigen und was entscheidend sein könnte. Und ich schicke voraus, wir werden das Matchup Chiefs und 49ers nicht in-depth analysieren, weil das wiederum andere machen und die sich auch viel, viel mehr Zeit nehmen und das viel, 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 viel stärker sezieren. Und es wird die nächsten zwei Wochen so viel geschrieben über beide Teams und alles haarklein runtergebrochen. Und irgendwann beginnen dann auch die Experten mit vermeintlich klaren Meinungen zu überlegen, naja, könnte es vielleicht nicht doch ganz anders kommen oder was anders entscheidend sein. Dieses Spiel ist der Wahnsinn, der Hype drumherum, die Berichterstattung drumherum. Deswegen wollen wir es relativ frisch und ungefiltert auch basaler angehen. Und ich habe dich gebeten, eben drei Matchups zu benennen, die aus deiner Sicht Stand jetzt den Ausschlag geben könnten, wer letztlich die Lombardi stemmt und wer nicht. Was sind diese drei Matchups und warum sind sie oder könnten sie aus deiner Sicht so wichtig sein?
Ich habe mir das aus der Sicht der 49ers, glaube ich, so ein bisschen überlegt. Also ich habe quasi drei so Punkte aufgeschrieben, die die 49ers auf jeden Fall erreichen müssen, in meinen Augen, um dieses Spiel zu gewinnen. Vorweg, ich glaube, die 49ers sind auf jeden Fall das bessere Team. Die Chiefs haben natürlich mehr Homes. Aber ich glaube, die 49ers sind am Papier das bessere Team. Deshalb glaube ich, auf jeden Fall, wenn die 49ers schaffen, Mahomes so wenig Zeit am Feld zu geben mit dem Ball, umso besser für die 49ers. Dann können sie das Laufspiel etablieren, was mein zweiter Punkt ist, McCaffrey den Ball geben, McCaffrey arbeiten lassen, und dann werden Big Plays von Mahomes negiert. Um das alles zu machen, fangen wir an mit den negate big plays, müssen sie natürlich die Playmaker von den Chiefs unter Kontrolle halten. Kelce und Pacheco sind natürlich so ihre Bread and Butter, die kriegen den Ball viel. Da wird es natürlich ganz wichtig, dass, also ich denke mal, das Matchup da jetzt in der Situation, Kelce Pacheco ist wahrscheinlich Linebacker. Bisschen D-Line natürlich auch, aber die Linebacker von den 49ers, die machen die Defense. Ohne denen ist die Defense nicht gut. Deshalb Warner und Greenlaw, die müssen halt quasi schauen. Warner hat ganz viel Aufgaben in ihrer Tampa 2 und in ihren Coverages, und natürlich auch im Run-Game müssen sie zum Ball flowen und einfach den Tackle machen. Debo wird wahrscheinlich mit Ward das Matchup haben und da wird man dann sehen, wer das quasi gewinnen kann eben. Natürlich auf der anderen Seite, die Chiefs, die müssen sich extrem viele Sorgen machen um die zwei Pass-Rusher von den 49ers. Wenn sie die nicht kontrollieren können, dann können sie den Ball nicht zu ihren Playmakern Kelce und Debo geben. Und dann wird es sowieso ein sehr schweres und langes Spiel für die Chiefs. McCaffrey, obviously. Das Matchup gegen McCaffrey ist wahrscheinlich die ganze Defense, aber angeleitet wahrscheinlich von Chris Jones. Also den habe ich jetzt mal so als Leader von dieser D-Line da hingeschrieben. Der muss schauen, dass das Run-Game gestoppt wird. Wenn die Chiefs das schaffen können, weil man hat in den letzten Spielen gesehen, Purdy tut sich jetzt doch irgendwie ein bisschen schwerer, ist nicht so warm, vor allem am Anfang von den Spielen, braucht auch ein bisschen länger, bis er drin ist und so, und ihm passieren auch Fehler. Deshalb, wenn die schaffen, dass McCaffrey nicht so eine große Rolle spielt, zumindest am Anfang vom Spiel, wäre das schon mal toll. Das ganze Spiel kann man ihm wahrscheinlich eh nicht rausnehmen, weil einfach die O-Line von den 49ers richtig stark ist und McCaffrey halt einfach einer der besten Spieler in der NFL. Aber das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Und ja, im Endeffekt, so wie immer, wenn ich über sowas rede, glaube ich, kommt es wahrscheinlich wieder darauf an, wer spielt besser, Purdy oder Mahomes. Wenn Mahomes einen schlechten Tag hat, dann wird es sehr schwer für die Chiefs. Allerdings, wenn Purdy einen schlechten Tag hat, dann kann die Offense und die Defense so gut sein, wie sie will von den 49ers am Papier, aber dann wird es wahrscheinlich auch nichts werden. Deshalb, ja, das sind so meine Matchups. Ich hoffe, ich bin jetzt irgendwie nicht zu schnell gegangen oder so, oder habe das nicht. Ich glaube, ich habe es ganz gut erklärt. Also ja, vielleicht nochmal diese drei Punkte. Mahomes muss vom Feld bleiben, so lange wie es geht, damit sie einfach nicht viel Zeit haben, das Spiel zu kontrollieren. McCaffrey muss den Ball bekommen aus 49ers Sicht. Und Big Plays müssen unter Kontrolle gehalten werden. Das von den 49ers eben. Voll. Wenn man es flippt, das wären auch meine Punkte dann für die Chiefs.
Und du hast das bravourös gemeistert und ich finde das auch deswegen so faszinierend, weil wir beide ja in jüngerer Vergangenheit Super Bowl Weeks erleben durften. Also jetzt diese Woche, die noch voll im Zeichen von Training, Gameplan Install und dergleichen steht, Dinge, über die wir uns in der gesamten Staffel von Winter Day Football O'Clock auch ausführlich unterhalten haben. Das ist so die Routinewoche. Und dann geht der ganze Zirkus ab Montag kommender Woche, dieses Mal in Las Vegas, dann ab. Und das Ganze jetzt eben noch in der Entertainment Hauptstadt des Planeten, der selbsternannten zumindest. Du hast vergangenes Jahr die Super Bowl Week in Arizona miterlebt. Ich durfte sie vor ein paar Jahren in Atlanta und in Miami miterleben. Und ich chill jetzt mal kurz aus meiner Perspektive und leite dann auch gleich an dich weiter. Aber das Krasse ist, in dieser zweiten Woche passiert nichts. Es werden, weil ja alle Talkshow-Hosts und TV-Outlets weiter Content produzieren müssen, weil man ja auch vor Ort ist und das irgendwie rechtfertigen muss, alle Narrative so totgeprügelt, dass am Ende wirklich nichts mehr da ist. Alle Storylines sind am Ende so ausgelutscht. Spätestens Freitag, Samstag vor dem Endspiel willst du eigentlich nur noch, dass dieses Spiel endlich beginnt, weil so viel darüber gesprochen worden ist, weil so viel Hype drumherum passiert ist. Und so spektakulär das ist, selber vor Ort sein zu dürfen, diese zweite Woche muss auch der Horror sein für die Franchises, die Organisationen, die Spieler und dergleichen. Wie hast du das als Außenstehender, nachdem die Cardinals vergangenes Jahr ja nicht involviert waren im Spiel, aber trotzdem als jemand, der als Footballspieler diese Super Bowl Week dann auch miterlebt, gesehen? Wie hat sich das angefühlt für dich?
Ja, ich glaube, du hast das ganz gut beschrieben mit Madness. Also es ist, ich meine, Arizona normalerweise ist so breit gefächert und es fühlt sich meistens nicht so an, als wäre es gesteckt voll. Aber in dieser einen Woche, umso näher man an den tatsächlichen Super Bowl-Tag gekommen ist, hat sich es wirklich angefühlt, als würde die Stadt wachsen und wachsen und wachsen und irgendwann wäre dann der Platz ausgegangen. Es hat sich angefühlt. Aber ja, an jeder Ecke ist irgendwas, was mit Super Bowl zu tun hat. Also man kommt wahrscheinlich keine 100 Meter auf der Straße, auf der Autobahn, wo auch immer, ohne irgendwas über die Super Bowl zu lesen oder zu sehen. Deshalb, was da alles aufgeboten wird, das ist auf jeden Fall krank. Und ich kann mir vorstellen, dass da Las Vegas, wie du sagst, noch eine Schippe oben drauf legt. Und natürlich, ich weiß nicht genau, wie das ist als Spieler, aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr anstrengend vorstellen, weil man im Kopf, umso näher die Super Bowl ist, natürlich sich auch seine Gedanken macht und weil man weiß, dass man die Chance vielleicht nur einmal im Leben bekommt und dann noch obendrauf so viel Responsibilities zu haben gegenüber den Medien und vielleicht auch Familienangehörigen, die unbedingt dabei sein wollen und vielleicht kann man dann aber nicht den einen Freund dann doch nicht dabei haben oder, also ich glaube, da ist so viel außerhalb von Football, worüber sich die Spieler Gedanken machen müssen und Zeit aufopfern müssen, dass das, glaube ich, eine sehr, sehr draining Woche ist und auch stressige Woche. Deshalb finde ich es umso, also ich respektiere das auf jeden Fall sehr, wenn die dann trotzdem noch ihre Top-Leistung abrufen können am Tag dann selber, weil darum geht's. Das andere ist eigentlich nur ein Zirkus. Deshalb, ja, also mehr Tamtam und drumherum könnte da wahrscheinlich nicht sein.
Gab es irgendwas in der vergangenen Super Bowl Week in Arizona, das dir in Erinnerung bleiben wird, wo du gedacht hast, das ist anders. Oder irgendeine Anekdote, die witzig ist jetzt ein Jahr später.
Puh. I don't know. Ich weiß, dass die Airbnb-Preise verrückt in die Höhe gegangen sind. Ich weiß, irgendwer vom Verein, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber der hat erzählt, dass er eben einen Haushalt da hat, aber er in der Offseason halt nicht da war. Und er hat gesagt, dass normalerweise in den Offseasons kann er so 5.000 oder so für sein Haus verlangen und in der Woche hat er es dann für 40.000 weggegeben. Was halt verrückt ist, oder? Aber die Leute zahlen das halt. Also wie viel Geld da liegen bleibt und gemacht wird auch, ist komplett geistesgestört.
Wir hatten das auch in Atlanta, dass wir dort in einem klassischen amerikanischen 2-3-Sterne-Hotel relativ zentral untergebracht waren. Bett, Bad, WC, nichts Besonderes. Und ich glaube, es hat zu Beginn der Woche das Super Bowl Week $150 gekostet für die Nächtigung und die zwei Tage rund um das Endspiel waren dann bei 750. Also das ist dann schon eine deutliche Preissteigerung, in etwa ähnlich wie jene beim Airbnb Kollegen. Und finde es übrigens sehr sympathisch, dass du das Endspiel auch die Super Bowl nennst. Das eint uns wahrscheinlich als in Österreich aufgewachsene. Mittlerweile hat sich im gesamtdeutschsprachigen Raum ja doch der Super Bowl durchgesetzt. Aber für mich ist es immer noch die Schüssel, dementsprechend die Bowl. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch nicht so ganz ablegen können. Aber was für mich so spannend war an diesen Super Bowl Weeks und dann auch wieder so absurd und abstrus, ist das neben den arrivierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern, den Beatwritern und den ganzen National Reporter und den ganzen Stars auch aus dieser Branche eben aus aller Welt Menschen daherkommen. Und da sitzt dann auf einmal und das Beeindruckende, nämlich wie es die NFL umsetzt, und das Erschreckende gleichermaßen, nämlich dass es die Teams halt akzeptieren müssen, ist, dass jede Mannschaft an jedem Tag eine einstündige Media Availability hat. Das sind dann die großen Stars der jeweiligen Teams in solchen Lockern und können dann dort interviewt werden. Und alle anderen Spieler, also beim Roster wahrscheinlich Spieler 15 bis 53, und da sind auch viele relevante und auch wirkliche Stars mit dabei. Die sind dann meistens in so einem Ballroom abseits auch frei verfügbar. Und wenn dann irgendwie der chinesische Reporter daherkommt, der wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt sich mit American Football beschäftigen muss und dann mit Receiver Nummer 5 versucht, ihn irgendwelche Aufsager machen zu lassen und ihn irgendwelche keine Ahnung, Sachen in die Kamera auf Chinesisch sagen zu lassen, dann entwickelt das schon ein hohes Fremdschämenpotenzial und welche Fragen dort teilweise auch gestellt werden. Und ja, ich gebe es zu, ich habe sehr bewusst mit Longsnappern, Puntern und auch anderen Fringe-Roster-Spielern gesprochen, weil du da die besten Interviews auch rausziehst. Also mit Joe Cardona, dem Patriots-Longsnapper, dieses Interview, also der war total überrascht, dass er gedacht, er wird verarscht, weil er zum Interview gebeten wird, aber ich hatte sehr spezifische Fragen, habe gewusst, dass er einer von damals nur 4 gedrafteten Longsnappern ist und Bill Belichick, der sagenumwobenermaßen in den Special Teams ja nichts dem Zufall überlässt und inwieweit das dann auch eine Adelung ist, dass er geschafft hat, als Longsnapper gedraftet zu werden und wie schwierig das ist, eigentlich diesen simplen Task zu vollführen, aber eben auch mit dem Druck umzugehen. Wenn einmal was falsch läuft, dann bist du je nach Größe der Bühne, auf der es falsch gelaufen ist, auch entsprechend der Trottel. Also mir hat das extrem viel gegeben, den Spielern dann lustigerweise auch, weil sie gemerkt haben, hey, da kommt jemand her, der tatsächlich hoffentlich, ohne mir da jetzt irgendwie selber auf die Schulter zu klopfen, kluge Fragen stellt und sich wirklich für mich interessiert und sich auch vorbereitet hat. Und das ist auch das Coole daran, dass man mit allen Spielern, wenn man vielleicht auch lange genug wartet, ins Gespräch kommen kann und auch Interviews führen kann. Und gleichzeitig du hast diesen Draining Aspekt auch angesprochen. Wenn du in einer normalen Vorbereitungswoche auf ein Spiel, und letztlich ist es ein Spiel, dann jeden einzelnen Tag eine Stunde und manchmal sogar auch etwas länger zur Verfügung stehen musst. Wenn du dich da so mal reinversetzen würdest, halt vielleicht hast du auch mal mit jemandem gesprochen, der dem es vergönnt war, sowas direkt mitzuerleben. Wie stellst du das vor? Wie brutal anstrengend muss das sein?
Ja, also extrem. Also ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von sowas. Natürlich bringt das dem Sport und so auch was. Aber so in dem Ausmaß ist natürlich komplett verrückt. Und die Spieler sind da ja auch ein bisschen in einer Zwickmühle irgendwie, weil der kann sich da nicht hinsetzen und dann komplett unhöflich sein oder sagen, boah, lasst mich doch alle in Ruhe oder was ist das für eine dumme Frage, weil in der Woche halt einfach so viel Aufmerksamkeit auf Football ist. Deshalb, der muss natürlich ultra professionell da sein und das wird natürlich auch erwartet von denen. Aber wahrscheinlich geht es ihm nach dem ersten Tag komplett auf den Nerv.
Das ist nämlich auch die Geschichte, dir muss nur ein falscher Satz entgleiten oder du musst vielleicht gegen Mitte dieser Super Bowl Week nur mit einem falschen Statement irgendeinen Mini-Konflikt anheizen oder irgendjemand rubbing someone the wrong way und die ganze Meute stürzt sich auf dich und es steht überall. Dieser Druck muss so immens sein und da wirklich die Kontenance zu bewahren und selbst bei der dümmsten Frage auch noch nett in die Kamera zu lächeln, das ist schon krass.
So wie du erzählt hast, zum Beispiel, wenn da halt irgendwer, weil irgendein Internationaler halt, keine Ahnung, der halt dann so, ich kenne das auch recht viel von daheim, wo dann halt diese typischen Fragen kommen, so ja, und was ist denn deine Position, erklär die mal kurz und der denkt sich dann wahrscheinlich auch, ja warte mal, bin ich jetzt im falschen Film aufgewacht oder ich meine, ich spiele da gerade im wichtigsten Spiel von der Saison, von meinem Leben und dann fragt mich der, was ein Receiver ist oder was auch immer. Also das muss schon recht komisch sein. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass auch diese ganze Erfahrung Teil davon ist für den Spieler. Und ich glaube, im Nachhinein wird er zwar wahrscheinlich immer noch sagen, ja, habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber irgendwie gehört es dazu. Und deshalb, ich glaube, viele von denen im Nachhinein würden dann nicht so schlecht drüber reden, weil es wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen Spaß macht und man lernt halt Leute kennen und all das. Aber ja, ich glaube, wenn sie ehrlich sind, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt und vor allem nicht in so einem Ausmaß.
Welche Story, glaubst du, wird bis Kickoff dann in knapp 2 Wochen off the field dominieren? Ist es Taylor Swift, dass mal einfach der größte Popstar des Planeten mit einem Spieler, der auch tatsächlich im Endspiel steht, liiert ist? Ist es Las Vegas als Stadt an sich? Wird es irgendeinen Gambling-Skandal geben? Was ist so Gut-Feeling, was neben all dem Wahnsinn, der rund um die Spieler, Coaches und Organisationen passiert, was sonst noch dominieren könnte?
Ja, das wäre natürlich ganz böse, wenn dann in der Woche vor der Super Bowl auf einmal die ganzen DUIs und so reinkommen, weil die Spieler sich irgendwie gehen lassen am Abend. Aber ja, weiß ich jetzt nicht genau. Wahrscheinlich Taylor Swift. Wobei ich mich da langsam anfange zu fragen, so ob die NFL denkt, dass sie Taylor Swift braucht, um zu wachsen. So, weil so fühlt es sich irgendwie an, weil die irgendwie jede Möglichkeit, ich meine, natürlich ist es wahrscheinlich auch schlau, weil Taylor Swift wahrscheinlich, wenn wir uns ehrlich sind, ist wahrscheinlich Taylor Swift bekannter als die NFL. Vielleicht nicht in Amerika, aber so auf der Welt. Deshalb ist es wahrscheinlich eher ein ganz schlauer Move von der NFL, aber irgendwie fühlt sich das für mich, also wahrscheinlich für so Leute, die halt Football schauen wegen Football, fühlt sich halt irgendwie ein bisschen komisch an. Aber ja, ich bin mir sicher, dass die da eine Riesen-Story, so ähnlich wie mit der Mama von den Casey-Brüdern letztes Jahr, so kann ich mir gut vorstellen, dass die da irgendwie sowas drehen.
Ja, das ist wieder der Conspiracy Theorist und da sind wir dann eigentlich auch schon bei der Klammer angelangt. Im Arizona Cardinals Corner Podcast hast du eh auch angesprochen, dass es diese Verschwörungstheorie gab mit den Farben im Super Bowl Logo und den dazu passenden Teams, die dann letztes Jahr ins Endspiel einziehen. Das ist dieses Jahr dann auch nicht mehr eingetreten. Bevor ich dir einen Super Bowl Tipp abnötige, sind wir nämlich eigentlich schon fast am Ende angelangt. Möchtest du für die Hörerinnen und Hörer, die den ersten Teil von Winter Day Football O'Clock, der Super Bowl Ausgabe vielleicht auch übersprungen haben, nochmal festhalten? Es gibt kommende Woche vor dem Spiel keine aktuelle Folge. Wir genießen all das, was passiert, im Wissen, dass es heute in einer Woche eigentlich ohnehin nichts mehr zu erzählen gibt. Und wir nehmen uns auch nach Super Bowl 58 mindestens eine Woche Zeit, um alles zu sezieren und auf uns wirken zu lassen. Wir werden mit etwas mehr Distanz auch versuchen, das Ganze aufzuarbeiten. Das heißt, wir blicken mit Stand heute auf eine 2- bis 3-wöchige Pause, in der wir uns nicht hören werden. Das wird ganz ungewohnt sein, auf einmal wieder mit den Menschen rund um mich herum zu reden und nicht dauernd nur mit dir. Aber das große Spiel, das braucht natürlich auch einen Sieger. Die Buchmacherinnen und Buchmacher haben die Line gleich mal mit San Francisco als 2,5 Punkte Favorit gesetzt. Mittlerweile ist das runtergegangen und die 49ers sind, glaube ich, nur noch 1,5, 1 Punkte Favorit. Das mal die Ausgangslage, was den Wettmarkt anbelangt oder zumindest die Einschätzungen von Menschen, die sich professionell damit beschäftigen. Du hast gesagt, am Papier sind die 49ers die stärkere Mannschaft. Sind sie auch diejenige, die Stand jetzt für dich mit all dem, was du weißt, die Lombardi Trophy hieven werden?
Ja, das ist eigentlich so eine leichte Frage, aber ist dann wahrscheinlich doch nicht so leicht. Ich meine, also wenn es bei 2,5 geblieben wäre, hätte mich auch nicht gewundert, um ehrlich zu sein, weil ich fest davon überzeugt sind, dass die eigentlich das bessere Team sind, aber das Problem ist halt, dass die anderen Patrick Mahomes haben und so wie er jetzt gegen die Ravens gezeigt hat, das ist natürlich, dass die immer im Spiel sind, wenn sie ihn haben, aber ja, ich glaube, ich gehe wieder mit den Favoriten, so wie in den Playoffs hat es nicht so, also jetzt in den Championship Games hat es nicht so gut funktioniert, aber ja, ich glaube, die 49ers machen das. Ja, ich sag, die machen das. Ich hoffe, dass Purdy ein guter Spieler ist. Kann natürlich sein, dass der ein schlechtes Spiel hat. Dann wird es sehr, sehr knapp. Aber ich glaube, die Chiefs haben zu viel, was sie überkommen müssten, um zu gewinnen.
Und was letztlich das Coole ist, das denke ich mir dann meistens am Ende der Saison oder zumindest vor dem Kickoff von Super Bowl 58, 57, 56 und den vielen davor, die ich sehen durfte. Egal wie es ausgeht, gute Stories gibt's immer auf beiden Seiten. Dementsprechend lasse ich das Ganze mal auf mich zukommen. Du hast einen Tipp abgegeben. Wir dürfen uns in ein paar Wochen an dieser Stelle auch wieder hören. Freue mich sehr darauf, wünsche dir eine wunderbare Super Bowl Week, feines Endspiel und eine gute Zeit in Arizona.
Dankeschön. Lass mich noch ganz kurz deinen Tipp hören, dass wir dann vergleichen können.
Nee, ich tippe nicht.
Außer es ist dasselbe.
Ich tippe nicht. Mir kam die Favoriten Position der 49ers oder dieses Instant 2,5 Punkte Favorit instinktiv zu hoch vor. Gerade wenn man bedenkt, ja, die Art und Weise, wie die Chiefs diese historisch gute Baltimore Defense auseinandergenommen haben und wirklich seziert haben. Und bin mittlerweile so gepolt, im Zweifelsfall dann doch mit dem besten Footballspieler des Planeten gehen und das ist Patrick Mahomes.
Okay.
Also wer 1 und 1 zusammenzählt, kann sich's zusammenreimen. Deswegen, wir sind in ein paar Wochen und wir sind in 2 Wochen schlauer und in ein paar Wochen, wenn wir dann wieder miteinander plaudern, erst recht. Bernhard, wie immer, vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich über American Football gesprochen hast.
Hat mich gefreut. Bis bald.
Football.